Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Präsident Lukaschenko verübt Terror gegen sein Volk. Das sagt Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch. Sie ist inzwischen die letzte Stimme aus dem Präsidium des Oppositionellen Koordinierungsrats in Belarus, die noch nicht zum Schweigen gebracht wurde. Viele andere bildet der Block Stimmen aus Belarus ab, den der Historiker Felix Ackermann mitbegründet hat, mit dem wir gleich sprechen werden. Außerdem geht es um die höchsten Weihen der Filmwelt, die Oscars, die künftig vielfältiger und damit gerechter vergeben werden sollen. Wir flanieren aber auch durch Galerien und virtuelle Projekträume bei der Berlin Art Week und dem Gallery Weekend. Und wir sind bei der Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals Berlin dabei, das erstaunlicherweise fast wie geplant über die Bühne gehen soll. So gut wie alle Oppositionellen in Belarus hat Machthaber Lukaschenko inzwischen verhaften lassen. Nachdem Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa in Haft sitzt, wurde heute auch noch ihr Mitstreiter, der Jurist Maxim Snak, von Maskierten in ein Auto gezerrt und seine Wohnung durchsucht. Aus dem Präsidium des Oppositionellen Koordinierungsrates ist nur noch Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch übrig. Die sagt, Lukaschenko verübe Terror gegen sein eigenes Volk. Wie die Lage in Belarus tatsächlich ist, davon können wir uns hier nur schwer ein authentisches Bild machen. Aber es gibt eine Facebook-Seite, die auf vielstimmige Weise Einblicke gibt. Stimmen aus Belarus heißt das Portal. Und einer der Gründer ist der Historiker Felix Ackermann vom Deutschen Historischen Institut in Warschau. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Abend, Herr Ackermann.
Einen wunderschönen guten Abend.
Was für einen Eindruck bekommen Sie durch das, was Sie aktuell lesen, zugeschickt bekommen? Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung in Belarus?
Der Herbst der Repressionen hat begonnen und ich blicke mit großer Sorge nach Minsk und nach Grodno und in andere Städte in Belarus, weil die Verhaftungen zugenommen haben, der Druck auf diejenigen, die sich offen engagieren, vor allem im Koordinationsrat, stärker geworden ist. Und auch inzwischen zum Beispiel Frauen verhaftet werden, Studierende systematisch verhaftet werden. Und all das dient einem Ziel, nämlich Angst zu verbreiten.
Was sind denn das für Texte? Wenn man auf Ihre Seite guckt, dann sind das ganz verschiedene Textarten. Wie wählen Sie das denn aus, was übersetzt und aufgenommen wird?
Wir haben ganz spontan angefangen, einfach als Reaktion auf die dynamische Entwicklung in Minsk. Ganz am Anfang ging es schon um die Svetlana Tichanowskaja. Dann hatten wir so einordnende Texte von Kollegen eher, also auch zum Teil von Historikern, von Schriftstellern. Ich mache das gemeinsam mit der Übersetzerin Tina Wünschmann, die hat dann ihre Autoren gebeten, was zu schreiben. Nina Weller von der Viadrina war in Kontakt mit Kollegen, die auch im deutsch-belarussischen Austausch unterwegs sind. Aber ich glaube, dass wir weitergemacht haben, weil wir dann auch sehr unterschiedliche Stimmen gesammelt haben von Arbeitern, die in den Streik getreten sind, von orthodoxen Priestern, die gegen Gewalt sich engagiert haben in ihren Predigten, von Lehrerinnen, die sich darüber beschweren, dass sie gezwungen wurden, Wahlprotokolle zu fälschen. Und damit haben wir ein bisschen breiteres Bild, als man sonst abbilden kann.
Und wie kommen Sie an diese Texte überhaupt ran? Wie finden Sie die?
Also heute ist ja genau ein Monat nach der Wahl und wir haben so die ersten 2-3 Wochen, ja, vielleicht nicht 24 Stunden, aber halt doch sehr viele Stunden am Tag vorm Rechner verbracht, um einfach zu beobachten, wie sich die Lage entwickelt in Belarus und haben uns dann zusammengeschlossen, noch mit weiteren Übersetzern, um das, was wir selber beobachten und finden, dann auch direkt in die Tat umzusetzen und diese Stimmen in Deutschland zugänglich zu machen. Also es sind wirklich so Fundstücke von eigenen Recherchen, später dann auch Zusendungen von Lesern und Leserinnen.
Funktioniert denn da überhaupt so der mediale Austausch? Weil ich erinnere mich noch ganz zu Anfang, hatte ich ein Interview mit Irina Herasimovic in Belarus. Sie war da gerade unterwegs nach Minsk und da funktionierte zum Beispiel das Internet überhaupt nicht. Das war blockiert und auch mit dem Handy wurde es schwieriger. Wie ist da überhaupt der Kontakt und der Austausch möglich im Moment?
Also es läuft viel über die Messenger, zum einen von Facebook, aber die meiste Kommunikation läuft über Telegram. Das ist so ein soziales Netzwerk, was in Russland programmiert wurde, um unabhängig von der Regierung zu kommunizieren, horizontal. Das lässt sich schlecht blockieren, aber es gab immer wieder Versuche, vor allem Nachrichtenseiten zu sperren. Das heißt, wir haben zum Teil auch auf andere Nachrichten Zugriff als unsere Freunde, Bekannten und Kollegen in Belarus. Was aber doch funktioniert, ist einfach mal anzurufen, nachzufragen, sich zu erkundigen und natürlich auch dort die Menschen zu fragen, was ihnen wichtig ist. Und so sind wir dann immer wieder auch an so kleine Perlen gekommen.
Wen hatten Sie denn so vor Augen oder im Kopf mit diesem Portal? Wer soll sich da informieren oder an wen richtet sich das Ganze?
Ja, ganz am Anfang haben wir darüber nicht nachgedacht. Wir haben einfach angefangen. Aber inzwischen denke ich doch zu sehen, dass es mehr Menschen gibt in Deutschland, die sich über Belarus informieren wollen, die selbst nicht Russisch oder Belarussisch sprechen und die dann ganz gezielt auch bei uns vorbeikommen und das wie so eine Art Ersatzseite statt einem Nachrichten. Also wir sind kein Nachrichtenportal, wir können auch nicht tagesaktuell berichten, aber man kann bei uns so einen ganz guten Überblick sich verschaffen, was sich in den letzten Tagen entwickelt hat. Also Beispiel, ab dem 1. September wurden eben massiv Studierende aufgegriffen, zum Teil auch Dozenten an Universitäten verfolgt oder zumindest gewarnt, dass sie verfolgt werden, ihre Arbeit verlieren könnten. Und dann haben wir uns damit beschäftigt und 2 Tage lang eben Stimmen von Dozentinnen, aber auch von Studierenden übersetzt. Und ich glaube, eine Besonderheit bei uns ist, dass tatsächlich bei uns die wichtigsten 2 belarussische Übersetzer, also Tina Wünschmann und auch Thomas Weiler, mit im Team sind und auch Susanna Koltun angefangen hat, belarussische Poesie zu übersetzen und dass wir damit auch Stimmen eben wirklich direkt aus dem Belarussischen ins Deutsche bringen können, was bisher eher ungewöhnlich und randständig war, aber sich eben jetzt im Moment als wichtig herausgestellt hat.
Jetzt haben sich ja gestern eine Reihe von Kulturschaffenden mit einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin gewandt. Darin fordern sie Unterstützung und Freiheit für Maria Kolesnikowa. Ist denn Ihr Projekt auch so ein Versuch, Solidarität zu zeigen? Sollte da von hier aus noch mehr gemacht werden?
Ja, ganz klar. Also ich denke, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur hinsehen, sondern dass wir auch genau nachfragen, dass wir uns melden, im Kontakt stehen mit den Menschen, die wir kennen. Aber auch, dass wir in Deutschland ganz deutlich machen, liebe Studierenden an allen deutschen Hochschulen, bittet euren Aster-Kontakt aufzunehmen zur Partneruniversität und dort rauszufinden, wie sie den dortigen Studierenden helfen können, die in Bedrängnis sind. Liebe Gewerkschafter in ganz Deutschland und Gewerkschafterinnen, wendet euch an eure Partnergewerkschaften in Belarus, die sind in großer Bedrängnis und sie können eure Unterstützung gebrauchen. Und ich denke, dass eben dieses Nachfragen und auch symbolisch zum Ausdruck bringen, dass man sich dafür interessiert, dass das schon ein wichtiger Schritt ist. Die nächste Frage ist natürlich, wie man dann weiter unterstützen kann, aber allein diese Aufmerksamkeit in ganz Europa, die hilft den Menschen in Belarus auch jetzt für die kommenden Wochen, wenn es immer schwieriger sein wird, jeden Sonntag auf die Straße zu gehen und dieses Niveau von friedvollen Protest aufrechtzuerhalten.
Felix Ackermann, Historiker am Deutschen Historischen Institut in Warschau und Mitbegründer des Portals Stimmen aus Belarus. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Ackermann.
Ich danke Ihnen.
Zu weiß, zu männlich und zu wenig Vielfalt. Diese Kritik hört die Oscar-Akademie seit Jahren und inzwischen ist der Druck offenbar so groß geworden, dass auch tatsächlich etwas geändert wurde. Zunächst mal die Zusammensetzung der Jury und jetzt gibt es als historische Maßnahme, wie es heißt, neue Kriterien für die Kategorie Bester Film. Ab 2024 sollen nur noch Filme nominiert werden können, die mindestens 2 von 4 Vielfaltskriterien erfüllen und die reichen von der Rollenbesetzung über Filminhalte bis zu Vielfalt im Produktions- und Marketingteam und der Förderung von Minderheiten durch Praktika und Lehrstellen. Es geht also nicht nur um das, was vor der Kamera passiert. Der Politikwissenschaftler Joshua Kwesi-Aikins, der sich mit Vielfalt im Film auseinandersetzt, findet diese Reform gut und sagte bei uns im Programm Folgendes.
Die Vielfalt im Film spiegelt die Vielfalt in unseren Gesellschaften immer weniger wider. Deswegen muss man daran und deswegen ist das, denke ich, eine Chance und eine Möglichkeit, wirklich hier die Kreativität, die sich ergibt aus dem Zusammenkommen verschiedener Perspektiven, wirklich zu würdigen.
Im Studio ist jetzt der Filmkritiker Bert Rebhandel. Herr Rebhandel, stimmen Sie denn zu? Ist diese Reform so ein guter Ansatz oder ist das einfach auch nur Augenwischerei?
Ein guter Ansatz ist es zweifellos, aber es hat schon auch, glaube ich, ein bisschen etwas von, nicht Augenauswischerei, aber zuerst einmal ist es ja ein bürokratischer Akt, denn jeder Film, der in Zukunft für den besten Film, also für die Hauptkategorie bei den Oscars eingereicht werden möchte, muss dieses Formular ausfüllen, ja, ob diese Kriterien erfüllt werden. Und bei der Erfüllung der Kriterien gibt es aber dann im Grunde relativ Spielraum. Sie haben es ja schon erwähnt, es kommt auch auf Sachen an, hinter der Kamera eben. Im Grunde kann auch nach wie vor dann 2024 2021 ein Film mit einem rein weißen heterosexuellen Liebespaar gewinnen, solange hinter der Kamera genug afroamerikanisches Talent oder behinderte Menschen und so weiter repräsentiert sind. Allerdings ist es natürlich klar, die Oscar Academy steht unter Druck diesbezüglich und hat jetzt einfach auch einen symbolisch sehr wichtigen Schritt gesetzt und ich glaube, darum ging es zuerst einmal auch.
Ich wollte gerade sagen, denn die haben ja schon auch so eine Leuchtturmfunktion sozusagen im Filmgeschäft. Ist es da nicht auch wichtig, dass man da einfach mal eben so voranschreitet und quasi Fakten schafft?
Ganz genau. Und ich glaube sogar, dass das deren Selbstverständnis ein bisschen ist, dass sie das jetzt wieder begriffen haben. Denn die American Academy of Motion Pictures war vor ein paar Jahren noch fast so ein bisschen auf dem Weg ins Ausgedinge. Die waren drauf und dran, die Zeit läuft, so ein bisschen zu verschlafen, hatten schon einen hohen Altersschnitt, waren auch sehr weiß und sind aber dann durch bestimmte Bewegungen, auch durch Twitter-Kampagnen und so weiter, darauf aufmerksam gemacht worden, dass sie sich doch dringend diversifizieren müssen und dazu setzen Sie jetzt laufend Schritte.
Jetzt gab es ja aber schon immer so bestimmte Klischees und Rollenzuschreibungen im Filmgeschäft, wenn man früher dran denkt an diese ganzen Schurken im Film in der Nachkriegszeit mit ihrem deutschen Akzent. Das ist ja auch eine Fantasiewelt. Wie soll das da aufgebrochen werden, dass da man quasi allen gerecht wird?
Ja, das ist auch so ein bisschen ein Fluchtpunkt, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob das dem Filmgeschäft gut tun wird. Wie Sie ganz richtig sagen, divers war die Filmindustrie immer schon. Nur hatten die bestimmten Gruppierungen, Minderheiten und so weiter meistens ein bestimmtes Klischee und waren auch oft unverhohlen rassistisch. Es gab auch früher schon, vor 80 Jahren, afroamerikanische Darsteller, nur wurden die für Rollen gebraucht. Das wäre heute nicht mehr denkbar, weil sie wirklich herabwürdigend waren und so weiter. Jetzt wird es auch sehr stark darum gehen, in welcher Weise diese Gruppierungen, die sich ja auch im öffentlichen Gespräch in Amerika und auch bei uns sehr stark bemerkbar machen inzwischen, in welcher Weise sie repräsentiert werden und was das für die Filme, für die Geschichten und so weiter für Auswirkungen hat, das wird nicht ganz uninteressant sein in Zukunft.
Jetzt ist das ja bekannt, dass im Filmgeschäft nicht alle die gleichen Chancen haben und da auch viele irgendwie bevorzugt werden oder auch als ältere Frauen zum Beispiel schlechter Rollen kriegen. Was sehen Sie denn da für andere Möglichkeiten noch, wie man dem entgegensteuern könnte?
Also man muss wirklich sagen, es ist eigentlich eklatant, wie lange, nämlich jetzt sind wir schon im Jahr 2020, ja, also 125 Jahre Kinogeschichte, wie lange es zum Beispiel Hollywood wirklich geschafft hat, ein eklatant männlich dominiertes Business zu bleiben. Und Schauspielerinnen wie Meryl Streep und so weiter als die rühmlichen Ausnahmen haben immer schon darauf hingewiesen, wie schwierig es ist schon für weiße Frauen, ja, in diesem Geschäft. Und jetzt sprechen wir noch gar nicht über all die anderen Minderheiten. Was da alles passieren muss, das ist, glaube ich, sehr, sehr vielfältig. Die Academy selber mit ihren 7000 wachsenden Mitgliederzahlen, ja, muss diverser werden. Das tut sie auch inzwischen. Letztes Jahr hat ein koreanischer Film den Oscar gewonnen. Das heißt, die Academy wird selber jetzt auch globaler. Und insgesamt müssen alle dazu beitragen, dass eben die gesellschaftlichen Fortschritte, die wir ja haben, wir wissen inzwischen mehr über unsere falschen Bewusstseine und so weiter, dass die sich dann auch konkret umsetzen. Und da kommt natürlich auch der Faktor Geld ins Spiel, weil der ist tendenziell konservativ. Also da hängt es auch sehr stark dran.
In Deutschland gibt es ja auch so Bestrebungen bei der Filmförderung, da ähnliche Vielfaltskriterien einzuführen. Die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein hat das schon eingeführt. Was halten Sie davon?
Prinzipiell ein richtiger Schritt. Die Filmförderung ist nämlich ein ganz neuralgischer Punkt, weil dort sind eigentlich die Nadelöhre, welche Filme entstehen und welche nicht. Ja. Gleichzeitig ist gerade bei der Filmförderung natürlich so ein bisschen das Problem, dass die immer darauf achten muss auch, dass sie nicht Originalität, Kreativität, Exzentrik, Eigensinn und so weiter beschneidet. Das tut sie jetzt ohnehin schon viel zu sehr, ja, weil sie sehr stark auch in ihren Routinen verfangen ist, sodass das eine Gratwanderung sein wird. Aber prinzipiell ist es natürlich sehr, sehr wichtig, gerade auch bei den Filmförderungen auf diese Sachen zu achten.
Der Filmkritiker Bert Rebhandel, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich.
Corona hat auch den Kunstmarkt ziemlich lahmgelegt. Die großen Messen wurden abgesagt oder verschoben. Nur in Berlin, da steht jetzt das große Kunstwochenende an. Heute hat schon die Berlin Art Week begonnen und ab morgen dann der Höhepunkt des Kunstjahres, das Gallery Weekend, bei dem ja zahlreiche Galerien ihre Türen öffnen, was in den letzten 2 Jahren auch großen Anklang beim Publikum gefunden hat. Eigentlich sollte es schon im Mai stattfinden, jetzt geht es aber erst morgen los, aber natürlich auch unter Corona-Bedingungen. Das heißt, Großveranstaltungen oder wilde Eröffnungspartys wie sonst wird es wohl nicht geben. Galerien und Ausstellungen kann man nur mit Maske und in kleinen Gruppen, zum Teil sogar nur mit Voranmeldungen betreten. Bei mir ist jetzt unser Kunstexperte Carsten Probst. Sie haben ja heute schon einen großen Streifzug durch die Stadt unternommen. Wie ist denn da so die Stimmung bei den Galeristen? Sind die eher bedrückt oder freuen die sich jetzt?
Also überall, also mit allen Leuten, mit denen ich quasi gesprochen habe, auch in den letzten Tagen, auch in den Galerien, herrscht Erleichterung, dass das jetzt wirklich stattfindet. Gleichzeitig macht sich, glaube ich, niemand was vor. Die Situation bleibt natürlich auch in den nächsten Monaten total ungewiss für viele Galerien. Und gleichzeitig hat man sich aber auch irgendwie so ein bisschen schon arrangiert, so ein bisschen auf die Situation eingestellt, auch finanzielle Hilfe beim Berliner Senat geholt für so eine Online-Strategie beim Gallery Weekend, ähnlich wie es bei den großen Kunstmessen der Fall ist. Und so sagt auch Maike Kruse, also die Leiterin des Gallery Weekends.
Wir haben ja eine ganze Webseite gebaut und das Gallery Weekend in den digitalen Raum überführt. Jede Galerie hat einen Raum. Ab heute kann man auch Kunst online kaufen über unsere Webseite. Also es gibt einen Online-Viewing-Room und ein sozusagen Online-Magazin, was das Gallery Weekend auch kontextualisiert, eben auch für alle Gäste, die jetzt nicht anreisen können. Und das wurde vom Senat großzügig unterstützt. Also da gibt es jetzt, was das Gallery Weekend angeht, eine ziemlich gute Kooperation, die auch weiterlaufen soll. Das war allerdings schon vor Corona klar.
Und wenn man sich aber jetzt anguckt, was da so auf dem Programm steht, dann staunt man ja eigentlich, denn das ist ja eigentlich ein Programm wie zu Nicht-Corona-Zeiten. 48 Galerien sind direkt am Programm beteiligt, viele Ausstellungen. Und ja, wie geht das eigentlich unter diesen Hygienemaßnahmen zum Beispiel?
Ja, das meiste, also gerade diese Großausstellungen, das geht natürlich nur über Online-Voranmeldungen und Besucherkontingente, also wie zum Beispiel diese eine Riesenschau, die in den letzten Tagen auch schon durch die Presse ging, Studio Berlin mit 117 in Berlin lebenden KünstlerInnen, die der Kunstsammler Christian Borros im Techno-Club Berghain präsentiert. Also diese Ausstellung, das zeigt so ein bisschen auch die spezielle Situation, denn das ist, wenn man so will, so eine Solidaritätsaktion, so eine Art Joint Venture zwischen dieser gebeutelten Clubszene in Berlin und den KünstlerInnen, denen ja eben auch zahlreiche Ausstellungen weggebrochen sind. Solche Solidaritätsgesten, das ist so ein bisschen das beherrschende Thema auch beim Gallery Weekend. Also sie finden relativ viele so Gruppenausstellungen oder nochmal irgendwo was dran gehängt, damit möglichst viele KünstlerInnen auch irgendwie was zeigen können, die in den letzten Monaten ja überhaupt nichts machen konnten. Und gleichzeitig, also das Programm ist gleichzeitig doch wieder sehr gespickt mit super interessanten Künstlern, auch absoluten Größen wie Ugo Rondinone zum Beispiel oder Philipp Pareno. Bei Esther Schipper, bei Sprüt Magers sind neue Arbeiten von Andreas Gursky zu sehen, der 2 Jahre lang ziemlich abstinent war jetzt. Die Schwede Nina Kanell ist mit sehr poetischen, wie immer sehr reduzierten Installationen bei Barbara Wien oder Daniel Masona zu sehen. Neuger Riemenschneider zeigt Olafur Elias, sondern Isa Genskin. Aber es gibt eben auch immer wieder so Entdeckungen zu machen. Dadurch zeichnet sich das Gallery Weekend ja auch aus. Gerd Lüde zum Beispiel zeigt eine mir bislang völlig unbekannte US-amerikanische Künstlerin aus den 70er Jahren, Rosemary Meyer. Also eine echte Entdeckung, genauso wie die chinesische Galerie Hua, die ist erst seit 3 Jahren in Berlin und zeigt eine ziemlich wilde, fluxusartige Installation von Ton Kunyao. Also das ist auch etwas, was man ohne weiteres entdecken kann.
Also viel zu entdecken, aber es gab ja auch immer wieder Kritik am Gallery Weekend, zum Beispiel wegen der miesen Ökobilanz des Kunstmarks, weil da ja der Jet-Set aus der ganzen Welt durch die Gegend fliegt oder auch die chronische Unterrepräsentanz von Künstlerinnen und People of Color. Merkt man das, dass man sich das zu Herzen genommen hat in diesem Jahr oder hatten die zu viel andere Probleme?
Ja, ein bisschen schwer zu beurteilen ist es tatsächlich. Also zum Beispiel diese Klimabilanz hat sich allein schon dadurch reduziert, dass fast keine Gäste kommen können zurzeit. Also die Reisebeschränkungen sorgen natürlich schon von allein dafür. Als ich Maike Kruse dann auch darauf angesprochen habe, nochmal auf diese Kritik, auch, dass es doch eigentlich auf dem Kunstmarkt so ist, dass der Markt entscheidet letztlich, welche KünstlerInnen dann ins Schaufenster gestellt werden, da meinte sie,
das stimmt natürlich, aber wenn man sich die Galerien anguckt, gibt es natürlich sehr viele Neuentdeckungen und ich glaube nicht, dass beim Gallery Weekend nur Künstler vorgestellt werden, die besonders marktgängig sind. Das Gallery Weekend ist ja auch ein Format, nicht nur, wo viel Geld verdient werden soll, sondern wo man auch neue Position platzieren möchte. Ne? Und da spielen natürlich solche Diskussionen dann auch total eine Rolle.
Ja, also der Frauenanteil zum Beispiel, der war bei der letzten Ausgabe des Gallery Weekends noch ungefähr bei 30%. Der soll jetzt ungefähr bei 50% liegen. Etwas schwer einzuschätzen. Es gibt sogar diesmal eine große Gruppenausstellung nur für Frauen im alten Club Berliner Tacheles, in diesem alten Kunsthaus, das man noch kennt aus der Oranienburger Straße, diese Ruine. Die wird jetzt also mit einer neuen Gruppenausstellung nur für Frauen, nur von Frauen auch bedient.
Normalerweise fand ja auf dieser Berliner Art Week im Herbst ja auch immer die Berliner Kunstmesse statt. Die hieß früher mal Art Forum, dann ABC oder ABC, zuletzt Art Berlin. Und auch dieser dritte Anlauf, hier eine internationale Kunstmesse in Berlin zu etablieren, ist ja im vergangenen Dezember gescheitert. Kann jetzt dieses Gallery Weekend das eigentlich ersetzen?
Na, es gibt noch 2,5 kleinere Messen sozusagen. Einmal die Positions und die Paper Positions und die Berliner Ausgabe der Foto Basel, alle im Flughafen Tempelhof. Aber wenn man sich umhört, dann denken auch die Galeristen so, also dass das Thema Berliner, große internationale Berliner Messe im Moment einfach tot ist, auch deswegen. Deswegen schon, weil man eigentlich nicht weiß, wie es mit den Kunstmessen weitergeht. Und das, wenn wir so wollen, ist auch irgendwie dieses Grundthema beim Gallery Weekend. Irgendwie eine freudige Aufgeregtheit, dass es stattfindet, aber eine riesige Ungewissheit, wie es denn in der Zukunft weitergeht.
Carsten Probst, vielen Dank für dieses Gespräch zur Berlin Art Week, die heute begonnen hat, und dem Gallery Weekend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Frederik Wirwig.
Tausende Beschäftigte der Veranstaltungsbranche aus dem ganzen Bundesgebiet haben in Berlin für mehr staatliche Hilfen in der Corona-Pandemie demonstriert. Die Veranstalter sprachen von mehr als 15.000 Demonstranten, die Polizei von etwa 6.500. Die Demonstration richte sich nicht gegen die Corona-Beschränkungen, hieß es. Bei den beschlossenen Hilfsmaßnahmen für Unternehmen sei die Veranstaltungswirtschaft jedoch völlig unzureichend berücksichtigt worden. Prominente Unterstützer des Bündnisses sind unter anderem die Bands Zweiraumwohnung und die Toten Hosen sowie der Rockmusiker Udo Lindenberg. Nach eigenen Angaben beschäftigt die Branche bundesweit 1 Million Menschen und erwirtschaftet jährlich 130 Milliarden Euro Umsatz. Die Stadt Paris schreibt einen Wettbewerb für die Neugestaltung des Vorplatzes der Kathedrale Notre-Dame aus. Erstes Prinzip sei die Wahrung der Sichtbarkeit der Fassade, berichtet die Zeitung La Croix. Jede großflächige Konstruktion auf dem Platz sei damit ausgeschlossen. Die Ausschreibung werde noch vor dem Winter veröffentlicht, hieß es. Für den Vorplatz war zunächst die Idee einer ähnlichen großen architektonischen Geste wie im Hof des Louvre aufgekommen. Dort wurde vor 30 Jahren eine große Glaspyramide installiert. Ab heute ist das nordfranzösische Lille Welthauptstadt des Designs. Der Titel wird von der World Design Organization alle 2 Jahre vergeben. Bis Mitte November geht es im Ausstellungs- und Projektprogramm um Design in Zeiten des Klimawandels und Gestaltung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Nach Turin, Seoul, Helsinki, Kapstadt, Taipei und Mexico City ist Lille die 7. Stadt, die den prestigeträchtigen Namen erhält, um den sich zeitgleich auch das australische Sydney beworben hatte. 4 Autorinnen und ein Autor sind für den Wilhelm Raabe Literaturpreis 2020 nominiert. Auf der Shortlist stehen Anna-Katharina Hahn, Leif Rand, Anne Weber, Iris Wolf und Christine Wunicke, teilte die Stadt Braunschweig mit. Die Stadt vergibt gemeinsam mit dem Deutschlandfunk jährlich den mit 30.000 Euro dotierten Preis. Er gehört zu den bedeutendsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Gudrun Pendorf, Übersetzerin von 29 Asterix-Bänden, ist mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Damit werden ihre Leistung bei der Übertragung weltberühmter Comics ins Deutsche sowie ihre Verdienste um die Integration von Migrantinnen gewürdigt, sagte Bayerns Kunstminister Bernd Siebler von der CSU. Aus Pendorfs Feder stammt beispielsweise der sprichwörtliche Satz »Die spinnen die Römer« sowie andere Redewendungen, die bis heute die deutsche Sprache bereicherten, heißt es. Die 82-Jährige habe sich zudem von 1999 an der sozialen und sprachlichen Integration von Migrantinnen in München gewidmet.
Unsere Kinobeauftragten, die befinden sich ja gerade bei den Filmfestspielen in Venedig. Sie haben es sich aber trotzdem nicht nehmen lassen, auch im Blick zu behalten, was diese Woche so alles in den Kinos anläuft. Anke Lebecke hat zwei Filme davon herausgepickt, die sie uns vorstellen möchte. Einmal den neuen Film des Portugiesen Pedro Costa, Vitalina Varela heißt er. Und im letzten Jahr hat er in Locarno den Goldenen Leoparden gewonnen und auch die Titelheldin wurde als beste Darstellerin ausgezeichnet. Und es soll auch um die israelische Komödie Kiss Me Kosher gehen. Anke Lebecke, erstmal bin ich aber schon neugierig, wie das jetzt so ist in Venedig. Die Filmfestspiele laufen jetzt seit einer Woche. Was haben Sie so erlebt? Wie ist denn Ihr Eindruck?
Ach, es ist schon ein sehr spannendes Festival und vielleicht ist man durch den Kinoentzug der letzten Monate einfach auch offener und man fängt jetzt auch an, mehr zwischen den Filmen und den Bildern zu lesen. Und ja, gestern hat Christian Petzold, der hier ja in der Jury ist, auch einen Preis gewonnen, und zwar den Women in Film Preis, weil er so klug konzipierte Frauenrollen entwickelt. Und wenn man seine Titelheldin Jella, Barbara oder Undine nimmt, dann sind das ja Phantome, die sich materialisieren wollen. Das sind Frauen, die ja ihren Platz im Leben finden wollen. Und man kann sagen, dass die Petzold-Heldin hier im Programm viele Schwestern im Geiste finden könnten. Also da kann ich jetzt mal ein paar Wettbewerbsfilme nennen. Da gibt es die beiden Siedlerinnen aus dem Film The World to Come. Die verlieben sich aneinander und Mitte des 19. Jahrhunderts in der einsamen amerikanischen Landschaft gibt es nun natürlich noch gar keine Begrifflichkeit für dieses Begehren. Und wir erleben aber diese zwei Frauen, die versuchen, das zu leben. Und eine andere überraschende Frauenfigur ist auch die Titelheldin aus Miss Marx. Es handelt sich um die jüngste Tochter von Karl Marx, Eleanor. Und sie ist ja in die politischen Fußstapfen des Vaters getreten. Sie hat auch für die Gleichberechtigung der Frauen gekämpft, aber mit einem Mann zusammengelebt, der ein Doppelleben führte, der immer mal wieder verschwunden ist. Und wir sehen ihren Kampf, ihre politische Utopie und diese improvisierte Liebe zu leben.
Sie haben gesagt, das sind alles so ein bisschen Schwestern im Geiste. Passt da nicht auch eigentlich die Titelheldin von Pedro Costas Film ganz gut dazu, Vitalina Varela? Ist sie nicht auch so eine?
Ja, man könnte sie wirklich auch als Phantom beschreiben. Vitalina Varela kommt von den Kapverden nach Lissabon zu spät. Ihr Mann, den sie jahrzehntelang nicht gesehen hat, ist vor 3 Tagen gestorben. Jetzt sitzt sie alleine in dessen armseliger Hütte und schaut in den Spiegel und das Spiegelbild ist ihr fremd. Also sie ist eine Witwe und sie konnte ja mit ihrem Ehemann eigentlich nie das Leben teilen, weil er ein Arbeitsimmigrant war und sie möchte jetzt wissen, wie hat er eigentlich gelebt? Warum hat er in diesem Slum Fontanas am Rande von Lissabon gelebt? Und diese Titelheldin heißt auch im wirklichen Leben Vitalina Varela und Pedro Costa hat immer wieder in diesem Slum Fontanas, der mittlerweile abgerissen wurde, gedreht. Und dort haben viele Einwanderer aus Angola oder den Kapverden gewohnt, weil sie woanders keinen Platz in Portugal gefunden haben. Und diese Filme, die er mit ihnen gemacht hat, sind alle Gemeinschaftsprojekte. Man darf sich das jetzt aber nicht als soziales Kino vorstellen, auch nicht Vitalina Varela. Also er hat da mit seiner Protagonistin jetzt versucht, einen künstlerischen Rahmen für ein gelebtes Leben zu finden. Und natürlich geht es in diesem gelebten Menschen wie bei Vitalina Varela auch darum, dass sie eben auf ihren Schultern auch im realen Leben ja das koloniale Erbe lastet.
Und was haben die beiden da so für Bilder hervorgebracht?
Also das ist ein seltsam schöner Film. Er ist sehr stilisiert. Man könnte auch von einer stillen Wucht reden. Und einerseits merkt man, dass die beiden einfach viel Zeit miteinander verbracht haben, also auch nicht nur vor der Kamera. Und deshalb kann sie eben ihre Trauer dann auch vor der Kamera zeigen. Und dann gibt es dieses unglaubliche Licht, das keine Quelle hat, das so sachlich und dramatisch zugleich ist. Und dieses Licht leuchtet die Dunkelheit aus, die Vitalina Varela empfindet. Es zeigt ihr Gesicht dann, es zeigt ihre Hände, denen man ansieht, dass sie viel gearbeitet haben, auch im wirklichen Leben. Ja, und es bringt dann auch immer mehr ja die Gefühle, den Schmerz und die Wut zum Vorschein. Also wir sehen einfach, wie bei dieser Frau sich etwas regt und bewegt und auch so kann das Kino eine Art von Magie entwickeln.
Wir haben ja noch einen Film, den Sie sich angeschaut haben. Kiss Me Kosher ist der Titel. Das klingt ja so ein bisschen bemüht originell. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass der Film nicht auch so ist.
Ach ja, also es geht hier um eine junge Israelin, Shira. Sie kommt aus einer Familie von Holocaust-Überlebenden, hat eine Bar irgendwo in Israel und sie versteht sich bestens mit ihrer exzentrischen Oma, die, und das weiß nur eben die Enkelin, schon lange mit einem Araber zusammenlebt. Und Shira hat sich jetzt in eine junge Deutsche, in die Maria, verliebt und die beiden wollen heiraten. Ja, und beide Familien haben so ein bisschen ein Unbehagen. Bei dem deutschen Ehepaar ist es das schlechte Gewissen. Aber dieser Film erzählt so einfach so alles vor sich hin. Also auch die Geschichte der Oma, deren Eltern im Konzentrationslager gestorben sind, die im Dachboden dann überleben musste. Das wird alles nur so verbalisiert. Der Film findet eigentlich nie Bilder. Und so kann man einfach sagen, es ist so ein banales und banalisierendes Konversationsstück, was auch noch eine sehr glatte Ästhetik hat.
Anke Lewecker aus Venedig mit den Filmen der Woche. Das war die israelische Komödie Kiss Me Kosher und der portugiesische Film Vitalina Varela von Pedro Costa. Gestern wurde die Frankfurter Buchmesse abgesagt. Auch die Lit Cologne musste ihre für Herbst geplante Ersatzausgabe canceln. Nur beim Internationalen Literaturfestival Berlin scheint alles wundersamerweise fast wie geplant zu laufen. 150 Autorinnen und Autoren aus 50 Ländern sollen trotz Corona-Reisebeschränkungen tatsächlich nach Berlin kommen. Und den vielversprechenden Auftakt hat der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa gemacht, der am Abend die Eröffnungsrede hielt. Tobias Wenzel hat ihm zugehört.
Literatur ist für schwierige Zeiten gemacht.
Mit diesem Satz begann Mario Vargas Llosa seine fast freie, nur anhand von Stichpunkten vorgetragene Rede, mit der er das 20. Internationale Literaturfestival Berlins eröffnete. Die fast leeren Ränge im Kammermusiksaal der Philharmonie gaben ein tristes Bild ab. So ist das eben in Zeiten von Mindestabständen und Corona. Aber immerhin konnte man die Veranstaltung auch live im Internet erleben. Literatur sei nicht nur Unterhaltung und Zeitvertreib, betonte der peruanische Literaturnobelpreisträger. Denn dank der Literatur würde sich zu einem großen Teil das Leben der Menschen verändern, ja verbessern. Denn nichts transportiere so gut die unendlichen Unzufriedenheiten der Menschen wie die Literatur.
Esas dictaduras tienen siempre una desconfianza muy profunda.
Diktaturen sind immer tiefgreifend misstrauisch gegenüber der Literatur. Sie wissen, dass die Literatur eine Gefahr für sie darstellt. Und sie haben recht.
300 Jahre lang, während der Kolonialzeit, seien deshalb in Lateinamerika Romane verboten gewesen. Mit, so Vargas Llosas Interpretation, diesen Folgen.
Da es diese Gattung, die die Fantasie hervorbringt, nicht geben durfte, wurde alles andere mit Fiktion kontaminiert. Deshalb haben wir in Lateinamerika nie richtig gut zwischen Fiktion und Wirklichkeit, zwischen Fiktion und Geschichte unterscheiden können. In gewisser Weise wegen dieses 300 Jahre dauernden Romanschweigens.
Mario Vargas Llosa schlug manchmal im Takt seiner Rede, die ein Lob der Literatur war und ein Herausheben ihrer politischen Sprengkraft, mit der Faust auf die Kante des Rednerpults.
Si queremos ciudadanos que no sean mero zombies.
Wenn wir Bürger wollen, die nicht nur Zombies sind, Bürger, die nicht einfach nur all die Entscheidungen, die von Autoritäten, von den Mächten dieser Welt akzeptieren, sondern auch dagegen protestieren, dann müssen wir unsere Gesellschaften mit Literatur durchtränken.
So sympathisch das klang, so sehr musste man sich doch fragen, überschätzt der peruanische Autor und Ex-Präsidentschaftskandidat da nicht doch die Macht der Literatur? Auch konnte man denken, da weist jemand den Zuhörern den rechten, den demokratischen oder gar liberalen Weg in der Gewissheit, ihn selbst längst eingeschlagen zu haben. Wie ist es dann aber zu erklären, dass der Aufklärer Vargas Llosa seinen Geburtstag mit dem kolumbianischen Ex-Präsidenten Álvaro Uribe Vélez feierte, Während dessen Präsidentschaftszeit das Militär tausendfach die unschuldige Zivilbevölkerung ermordete, den die Justiz gerade unter Hausarrest gestellt hat und der für ein konkretes, von Paramilitärs begangenes Massaker persönlich verantwortlich gewesen sein soll. Auch als Vargas Llosa über die jetzige Pandemie sprach, wäre etwas Selbstkritik angebracht gewesen. Es hätte ihn sogar sympathischer erscheinen lassen, wenn er erwähnt hätte, dass er Mitte März in einem Artikel für El País die Reaktionen auf die Pandemie als übertrieben und panisch beschrieben und einen Vergleich zur Grippewelle gezogen hatte.
Wir haben geglaubt, uns sei es schon gelungen, die Natur komplett zu beherrschen. Diese Pandemie, die uns alle betrifft, erinnert uns daran, dass dem nicht so ist. Die Natur kann uns noch immer vor schrecklich schwierige Herausforderungen stellen. Aus dieser Pandemie gehen wir sicher weniger arrogant hervor.
Vielleicht steckte in diesem Wir ja doch ein wenig Selbstkritik. Diese Eröffnungsrede von Mario Vargas Llosa war engagiert, aber nicht bedeutend. Hier etwas zu brav, dort sogar von Allgemeinplätzen bestimmt. Etwa, wenn er darauf hinwies, eine Gesellschaft könne nie wunschlos glücklich sein, denn Perfektion gebe es nicht. Man hätte sich etwas mehr erwartet von diesem klugen Kopf.
Ich glaube, entre los males que hay hoy en día, la mejor manera de combatirlos.
Ich glaube, die beste Art, die Übel unserer Zeit zu bekämpfen, besteht darin, Bücher zu verbreiten und die Menschen von einer besseren Welt träumen zu lassen, von einer anderen Welt, in der es weniger Gründe gibt, um unzufrieden zu sein.
Mario Vargas Llosa war das bei der Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals Berlin, das in den kommenden 10 Tagen trotz Corona das Who is Who der internationalen Literatur präsentieren wird. Und was in der Literatur- und Kulturszene sonst noch so los ist und die Feuilletons von morgen beschäftigt, das verrät Hans von Trotha.
Dass wir den Mund-Nasen-Schutz einmal vermissen werden, hat bisher keiner behauptet. Aber nur bisher. Das ist jetzt auch feuilletonistisch abgehakt. Am Ende werden wir die Masken gar nicht mehr ablegen wollen, meint Manuel Müller in der Neuen Zürcher Zeitung. Dieses Tuch ist wie ein Bühnenvorhang. Es verbirgt mindestens die Hälfte der Vorstellung. Das heißt auch, dass wir uns keine Gedanken mehr machen müssen über den Bereich unterhalb unserer Wangen. Die Vorstellung, dass alle um uns herum irgendwann erst wieder daran erinnert werden müssen, was sich im Bereich unterhalb ihrer Wangen abspielt, lässt einen erschauern. Ansonsten droht der Schauer angesichts der Pandemie ja nachzulassen, weil von den Kirchen nichts kommt. Ja, früher war mehr Strafe Gottes, titelt die Welt. Und Karl-Heinz Göttert schreibt, das Schweigen der Kirchen zu Corona ist dröhnend. Beide Konfessionen haben sich bisher eine theologische Deutung der Pandemie weitgehend verkniffen. Und wo es nichts Aktuelles gibt, schlägt Göttert bei dem nach, was schon länger auf dem theologischen Markt ist. Abraham a Sancta Clara etwa hat im 17. Jahrhundert die Pest als eine Art pädagogische Maßnahme Gottes gedeutet. Man sollte einmal hineinschauen in die 400 Seiten, findet Göttert, überraschenderweise. Dieser Abraham wirkt in Wien. Als dort im Sommer 1679 die Pest ausbrach, wurde er von seinen Oberen für 5 Monate in Quarantäne geschickt. Und dort schrieb er. Sobald der Text gedruckt war, fand er reißenden Absatz. Der Mann hatte sogar Humor. »In der Herrengasse hat der Tod geherrscht«, schrieb er, »in der Klugerstraße ist der Tod nicht klug gewesen, sondern verschwenderisch, in der Bognergasse hat der Tod ziemlich seinen Bogen abgeschossen, in der Singerstraße hat der Tod vielen das Requiem gesungen.« Aber so richtig kann uns auch Karl-Heinz Göttert nicht sagen, warum man das heute lesen soll. Abraham hat agiert wie ein barocker Blogger. Er hat die Isolation der Quarantäne genutzt, um seine radikalen Meinungen unter die Leute zu bringen. Das funktioniert auch deshalb, weil die Mehrheit in der Isolation verstummt. Das ist das Thema von Ursula Merz, die sich in der Zeit um eine Rehabilitierung der schweigenden Mehrheit bemüht. Angesichts der Corona-Proteste ist die schweigende Mehrheit nicht Hort reaktionärer Gesinnung, meint sie, sondern Stabilisator der Republik. 60% der Bundesbürger halten die Corona-Maßnahmen für richtig und sinnvoll, schreibt Merz. Etwas mehr als 20% wünschten sie sich sogar noch schärfer. Auf diesen 80% ruht nun also die Bewältigung einer historischen Krise. Dennoch ist von ihnen seltsam gedämpft die Rede, wie von einem Partygast, der anstandshalber eingeladen wurde, obwohl er zur Stimmung nichts beizutragen verspricht. Das besorgt die krakelende Minderheit. Es ist und bleibt das Phantomhafte, was die schweigende Mehrheit suspekt macht, erklärt Ursula Merz. Der ewige Verdacht, der sich gegen sie richtet, steckt in dem Wort heimlich. Die schweigende Mehrheit, lautet er, sei heimlich viel rassistischer, antisemitischer, ökologiefeindlicher oder Law-and-Order-freundlicher, als sie zugeben mag. Ob der Verdacht zutrifft oder nicht, nützlich ist er nur einer Fraktion, dem Populismus, der ihn spiegelverkehrt liest und daraus die Berechtigung ableitet, als Bündnispartner der schweigenden Mehrheit aufzutreten. Während das Schweigen der Mehrheit so gesehen fast nach einer Art gesellschaftlicher Schwarmintelligenz klingt, macht Melanie Mühl in der FAZ in der sogenannten Gamification des Aktienhandels einen Fall von Schwarmdummheit aus. Sie zitiert eine amerikanische Finanzexpertin mit den Worten: Das Spekulieren per App sei in etwa so, als drücke man einem 12-Jährigen die Schlüssel für einen Sportwagen in die Hand. Klingt nicht so richtig optimistisch, eher wie eine neue Strophe für das große Lied von der Ausweglosigkeit. Als solches kommentiert Joachim Henschel in der Süddeutschen die neue 21. Studioplatte von Deep Purple, die es ganz nach vorn in die Charts geschafft hat. Was Henschel die Frage stellen lässt, ist ihre Musik noch zeitloser, als man immer schon befürchtete? Eine Frage, die so plötzlich kommt, dass man sicher länger über sie nachdenken muss, als bis zur nächsten Kulturpresseschau.
Das war der Blick in die Feuilletons heute mit Hans von Trotha. Damit eine gute Nacht, das wünscht Andrea Gerg.